Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zur Folge 97 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Politik, Recht und Justiz. Heute am 20. November 2019 und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
Konstantin van Linden. Hallo.
Ja, und ich darf gleich am Anfang mal eine Hausmitteilung und ein herzlich Willkommen nochmal loswerden, nämlich der Hinweis auf unseren Live-Podcast, die 100. Folge live am 12.12. um 12 Uhr in München.
Genau.
Ja, in der BMW-Welt, wo auch gleichzeitig die JuraCon stattfindet. Vielleicht ist sowieso der eine oder andere da auf dieser Jobmesse für Juristen, aber wer auch mit Jura vielleicht gar nicht so viel am Hut hat, aber uns trotzdem mal hören möchte, um die Mittagszeit kann gerne vorbeikommen.
Ja, da würden wir uns freuen, wenn viele von euch erscheinen. Dann können wir auch gerne im Anschluss noch ein bisschen mit euch quatschen. Jetzt aber reden wir erstmal hier zu zweit im stillen Kämmerlein und zwar über die folgenden Themen. Zunächst haben wir drei kürzere Nachträge, also neue Entwicklungen zu Dingen, die wir in früheren Folgen schon mal ausführlich besprochen haben. Der erste dieser Nachträge betrifft die Reform des Strafverfahrens. Der zweite betrifft Julian Assange und das Auslieferungsersuchen von Schweden. Und der dritte betrifft den neuen Straftatbestand, der das Upskirting erfassen soll und außerdem auch Fotos von Unfallopfern. So, dann haben wir als größere Themen in dieser Sendung einen ziemlich tragischen Sachverhalt, der jetzt in einem Strafurteil gemündet ist. Es geht um den sogenannten selektiven Fetozid, also einen Fall, wo eine Frau mit Zwillingen schwanger war und einer dieser beiden Zwillinge wurde extrem spät abgetrieben wegen einer schweren Behinderung und zwar wurde er schon zum Zeitpunkt, als die Geburt bereits begonnen hatte oder dabei war, gerade stattzufinden, wurde er erst abgetrieben und das hat jetzt zu einem Urteil wegen Totschlags geführt. Wir schauen uns mal an, was es damit auf sich hat. Dann hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass gegen Franco A. nun doch die Anklage zur Hauptverhandlung zuzulassen ist.
Also jener rechtsextremer Soldat, der Bundeswehrsoldat, der vor 2,5 Jahren da wirklich für Wirbel sorgte und jetzt kommt es womöglich bald zu einem Verfahren. Das besprechen wir.
Genau. Dann hat der EuGH wieder mal zu einem Teilaspekt der polnischen Justizreform geurteilt und da wir das hier ja quasi als Dauerprojekt betreiben und versuchen mal tatsächlich zu begreifen, bleibt euch das natürlich nicht erspart und dann schließlich gibt es noch ein Thema, was vielleicht in erster Linie für die Anwälte unter euch interessant sein dürfte, für die aber auf jeden Fall ein Urteil zum elektronischen Anwaltspostfach, wonach dessen Verschlüsselung in der derzeitigen Form in Ordnung sei. Das sehen einige Anwälte und auch die GFF aber ganz anders. Zum Schluss natürlich, wie steht's das gerechte Urteil?
Ja, also dann kommen wir jetzt zu den Nachträgen. Da hat sich also einiges getan. Wie gesagt, auch das ist ja etwas, was wir gerne machen, an den Themen dranbleiben.
Mhm. Ja, also das Erste, die Reform des Strafverfahrens, da gibt es tatsächlich nicht viel zu ergänzen zu dem, was wir bereits in Folge Nummer 84 gesagt haben, als der Entwurf nämlich vorgestellt worden ist, der Regierungsentwurf. Da haben wir das Thema ausführlich behandelt. Darauf würde ich verweisen. Der Bundestag hat diesen Entwurf jetzt mit den Stimmen der Großen Koalition verabschiedet. Was man ergänzen kann, ist, dass die audiovisuelle Aufzeichnung der Hauptverhandlung, da hatten wir damals kritisiert, dass die nicht in dem Entwurf stand. Dabei ist es zwar auch geblieben, aber immerhin ein kleiner Lichtblick, es soll nun bis Ende des Jahres eine Expertenkommission eingesetzt werden, die sich mit der etwaigen Einführung dieser Aufzeichnung auseinandersetzen soll. Also möglicherweise wird es kommen. Zugleich gibt mir das übrigens auch Gelegenheit, auf einen Text auf FAZ Einspruch hinzuweisen, der sich ebenfalls mit diesem Thema befasst und ausnahmsweise mal, denn fast alles, was ich dazu lese, befürwortet diese Aufzeichnung, die Gegenposition vertritt. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen von einem Vorsitzenden Richter am OLG Düsseldorf, wie der so argumentiert, warum er das doch für keine gute Idee hielte. Wer von euch noch kein Einspruch-Abo hat, der kann sich eilig eins klicken unter faz.net/einspruch testen und dann diesen Text lesen.
Genau, unser Mutterprodukt. Ne? Wir sind ja nur so dieses kleine Anhängsel zum FAZ-Einspruch.
Ja gut, wenn ich mir anschaue, wie viel Arbeitszeit dieser Podcast jede Woche verschlingt, ist das gar kein so kleines Anhängsel, aber gleichwohl.
Ich warte mal in aller Bescheidenheit.
Gut, wie dem auch sei, das so viel also zur Reform des Strafverfahrens. Nun Nachtrag Nummer 2, Julian Assange. Auch zu dem haben wir früher schon mal ausführlicher gesprochen, und zwar als sein Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London beendet wurde.
Ein kurzes Wort zu Julian Assange muss man schon noch bringen.
Ach so, ja gut, klar. Also WikiLeaks-Gründer, sehr umstrittene Figur aus verschiedenen Anlässen heraus. So ein, sage ich mal, irgendwie Informationsfreiheitsabsolutist könnte man es vielleicht nennen, dem viele vorwerfen, er habe sich zum Werkzeug Russlands machen lassen und unter dem Banner oder hinter dem Feigenblatt der Informationsfreiheit letztlich einfach massiv, insbesondere den Vereinigten Staaten, geschadet. Das ist so die politische Dimension, um die es hier aber nicht unmittelbar geht, sondern unmittelbar ging es erstmal darum, dass ihm von zwei Schwedinnen vorgeworfen wurde. Er habe sie im Jahr 2010, vergewaltigt ist nicht ganz das richtige Wort. Sie sagten schon, dass sie eigentlich freiwillig mit ihm Sex gehabt hätten, aber er habe sie dann dazu genötigt, das Ganze ohne Kondom zu tun. Oder wie exakt das dann stattgefunden haben soll, ist nie so ganz öffentlich geworden. Wie auch immer. Diesen Vorwurf gab es auf jeden Fall aus Schweden gegen ihn und daraufhin, weil ihm dann drohte, dass er in London in Haft genommen und nach Schweden ausgeliefert werden würde. Erstmal nur, um ihn dort vernehmen zu lassen, aber dann auch eventuell, um ihn den Prozess zu machen, ist er eben damals 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet, hat dort viele Jahre gelebt. Die Ermittlungen in Schweden wurden dann 2017 irgendwann auch eingestellt, weil man die Staatsanwaltschaft der Meinung war, ach komm, das nützt doch sowieso alles nichts, wir kriegen den eh nicht. Dann bekanntlich 2019 hat Ecuador sein Asyl beendet, sodass er also in London, zunächst raus aus der Botschaft gezerrt wurde, muss man sagen, von Sicherheitsbeamten.
Knall auf Fall, ne? Das ging dann auf einmal ganz fix.
Mhm. Und dann vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, weil das hier doch so ein paar Stränge ineinander fließen, wurde er erstmal zu 50 Wochen Haft verurteilt von der britischen Justiz, allerdings nur wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Also weil diese damalige Flucht in die Botschaft, diese habe quasi für sich genommen einen Straftatbestand dargestellt, dafür muss er 50 Wochen in Haft, die sind allerdings bald schon rum, Und dann war jetzt so ein bisschen die Frage, wer kriegt ihn als nächstes? Kriegt Schweden ihn wegen dieser sexuellen Belästigungsgeschichte? Kriegen ihn die USA, die ihm natürlich wegen ganz anderen und deutlich gravierenderen Dingen den Prozess machen wollen, nämlich damals der Veröffentlichung dieser Botschaftsdepeschen beispielsweise, Cablegate war da das Stichwort, bei der er maßgeblich mitgewirkt haben soll und auch noch einigen anderen Dingen, die eben auf WikiLeaks so stattgefunden haben. Nun kann man also zumindest die Frage schon mal zum Teil beantworten. Schweden kriegt ihn nicht, Schweden will ihn auch nicht mehr haben. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat jetzt gesagt, also die haben dann nachdem sein Asyl geendet hat, haben sie dieses Strafverfahren erst nochmal wieder aufgenommen, aber nun haben sie gesagt, also inzwischen sind wir ehrlich gesagt der Meinung, dass das zu lange zurückliegt. Wir wollen jetzt zwar auch nicht behaupten, dass diese beiden Frauen ihn irgendwie fälschlich verdächtigt hätten oder so, aber mit so vielen Jahren dazwischen ist uns die Beweislage zu dünn, um dieses Verfahren sinnvoll weiter zu betreiben. Wir haben keine Notwendigkeit mehr, Herrn Assange irgendwie hier vor Gericht zu bekommen und ziehen insofern unser Auslieferungsersuchen zurück. Somit bleibt immer noch die Frage, kriegen die USA ihn oder wird er vielleicht auch einfach freigelassen in London? Dazu übrigens soll am 25. Februar 2020 die Verhandlung beginnen und bis dahin bleibt er auch in Haft.
Ja, also dann werden wir nochmal drauf blicken.
Genau.
Und jetzt haben wir noch einen, ne?
Genau, jetzt haben wir noch einen. Also zum einen das Thema Upskirting, also heimliche Fotos unter Röcke oder Kleider oder ähnliches, das soll nun strafbar werden. Dazu haben wir in Folge 89 gesprochen. Da gibt es auch nicht wirklich was zu ergänzen. Ach ja, doch, auch Fotos der weiblichen Brust, insofern sie eben eigentlich durch andere Kleidungsstücke verdeckt ist, aber man dann irgendwie durch die, in Anführungsstrichen, geschickte Wahl eines entsprechenden Aufnahmewinkels man da trotzdem ein Bild erhaschen kann.
Ja, das ist immer so schön, wie delikat du das ausdrückst. Ja, darf ich jetzt hier mal lobend erwähnen.
Ich finde das immer so bizarr irgendwie, dass es Leute gibt, die das machen, aber naja, gut. Damit verbunden ist auch noch eine zweite Erweiterung eines Straftatbestandes, nämlich das 201a StGB, die betrifft ebenfalls Fotos, die man rechtswidrigerweise anfertigt, aber jetzt in dem Fall nicht von irgendwelchen Intimbereichen, sondern von Verstorbenen. Und zwar,
krass.
Ja, genau.
Ganz krasses Thema.
Ein ganz anderes Thema, ist aber im selben Paragraph angesiedelt und wurde jetzt auch gemeinsam damit verabschiedet. Deshalb dachte ich, das wäre vielleicht ein ganz passender Anlass, darüber kurz zu sprechen. Schon bisher ist es so, dass es verboten ist, Aufnahmen zu fertigen, die die Hilflosigkeit des Gezeigten zur Schau stellen. Das greift auch für Unfallopfer zum Beispiel, ja, allerdings nur, wenn die eben noch leben. Denn wenn man beim Unfall zu Tode kommt, dann lässt sich nicht mehr sinnvoll von Hilflosigkeit sprechen, weil sozusagen hilflos sei man eben nur, heißt es, wenn potenziell noch die Möglichkeit bestünde, sich dagegen zu wehren, nur halt akut in dieser Situation nicht. Ja. Das soll nun also geändert werden, ja, in dem.
Wahrscheinlich auch wirklich längst überfällig, ne? Das ist wirklich erschreckend, wie häufig sowas vorkommt, dass Leute dann schaulustig da rumstehen, wenn es jemanden schlecht geht und der am Boden liegt und dann womöglich noch Fotos machen. Ne?
Ja.
Ganz erstaunlich, was da so vonstatten geht.
Ja, oft dann ja auch noch die Rettungskräfte behindern, wobei das allerdings kann natürlich eventuell sowieso gesondert verfolgt werden, wenn es dann dazu kommt. Aber hier geht es jetzt eben spezifisch um die Verletzung der postmortalen Würde, muss man es wohl nennen. Also konkret greift das Ganze, wenn die Aufnahmen in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellen. Also jetzt natürlich zum Beispiel nicht das Foto eines aufgebahrten Leichnams bei der Bestattung, das darf man natürlich schon noch machen. Aber wenn da jetzt jemand also irgendwie halt, Blut überströmt und in eventuell grausigem Zustand am Wegesrand liegt oder so, das wäre wohl die Kategorie von Bild, die eben verboten wäre. Eine Frage, die sich da für mich noch anschließt und auf die ich keine ganz befriedigende Antwort gefunden habe, ist, ob das eigentlich auch bei Aufnahmen von Mordopfern gilt. Ich erinnere mich zum Beispiel, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, im August gab es diesen Fall, da wurde in Stuttgart, hat ein Mann einen anderen auf offener Straße mit so einem Schwert förmlich zerstückelt, ne? Richtig gruselige Geschichte, und dann gingen halt so Handyvideos wurden davon gedreht und die gingen dann durchs Netz und dann war auch eine breite Debatte, ob das nun eigentlich strafbar sei, diese Videos zu verbreiten, zu machen und zu verbreiten. Antwort: Nein, um es kurz zu fassen, aber jetzt möglicherweise schon. Ist halt ein bisschen die Frage, ne? In diesem neuen 201a, in diesem jetzt erweiterten 201a, ist eben von einer verstorbenen Person die Rede. Und ich weiß, also eventuell könnte man argumentieren, dass das Wort verstorben jetzt eher so für Unfallopfer greift und nicht so sehr für Leute, die Opfer einer Gewalttat wurden. Da würde man vielleicht eher getötet sagen.
Ja, aber meinst du, da wird wirklich unterschieden?
Ich bin nicht ganz sicher. Also die Gesetzesbegründung nennt jedenfalls auch immer nur solche unfallartigen Szenarien. Und in so einem Fall wie beispielsweise in Stuttgart würde ich halt denken, naja, also zumindest müsste es da irgendwelche Einschränkungen geben, denn da besteht ja nun doch auch ein gewisses Berichterstattungsinteresse möglicherweise dran. Dokumentations- und Berichterstattungsinteresse. Und das scheint mir jetzt nicht ganz dasselbe zu sein, wie wenn jetzt jemand wirklich aus reiner Schaulust irgendwo an der Autobahn anhält und da Fotos knipst. Wird man mal sehen müssen, wie das.
Da können wir mal einen Nachtrag zum Nachtrag machen.
Ja,
ja, das genau. Wäre die nächste Eskalationsstufe.
Irgendwie setzt sich das hier alles immer fort.
Ja, das ist ein Fortsetzungsroman.
Genau.
Bist du damit jetzt durch?
Damit bin ich durch.
Weil mir ist nämlich ehrlich gesagt eingefallen, dass ich auch noch was nachzutragen habe.
Okay.
Und das war aber, ist jetzt wirklich schwer notwendig, weil ich letzte Woche einen Fehler gemacht habe. Aha. in Folge 96 und der wurde mir wirklich sehr freundlich auf Twitter, da wurde ich drauf hingewiesen. Mhm. Danke dafür, das ist immer wirklich hilfreich, wenn darauf hingewiesen wird und das auch noch in sehr zivilisierten und netten Ton, weil das kann in der Tat mal unterlaufen. Und auch diesmal ist lag ich einfach falsch, da ging es um Ibrahim Miri, ja, den Intensivtäter, der ja hier in Deutschland Asyl beantragt hat. Und da hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass er einen Monat Zeit hat, gegen den die Ablehnung des seines Asylantrages vorzugehen gerichtlich. Und das stimmt so nicht. Der hat eine Woche Zeit gehabt, nur war in seinem Fall übrigens noch ein bisschen anders, weil die Behörde, das BAMF, hat die Rechtsbehelfsbelehrung vergessen. Ja, und dann läuft die Frist natürlich nicht.
Aber eigentlich hätte man eine Woche Zeit.
Genau,
nur eine Woche Zeit, muss man sagen. Ist ja
richtig.
Wirklich eine wahnsinnig geringe.
Ja, es war sehr kurz. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht mal drauf gekommen. Mhm. Aber er hat übrigens auch schon Klage eingelegt. Also das Ganze findet jetzt seinen verwaltungsgerichtlichen Gang.
Ja.
So, das wollte ich nur noch mal nachtragen. Und jetzt kommen wir zu den neuen Themen.
Genau. Als erstes haben wir jetzt
der Tod des Zwillings. Wirklich ganz, ganz schrecklicher Fall. Und auch einen, den wir mal vorstellen wollten, weil ich finde, das ist auch sowas, was nicht Juristen auch fesseln kann, weil da hier wirklich es zu juristischen Wertungen kommen, die wirklich hopp oder top, Schuld oder Unschuld bedeuten. Und da geht es ja wirklich vor Gericht dann immer um sehr, sehr viel. Und hier ging es um die Knackfrage, wann beginnt das Menschsein?
Ja.
Unter dieser großen Frage muss dann eben entschieden werden, ist das hier, was wir in dem Fall sehen, ein Totschlag? Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz gewaltiger Vorwurf, den hier zwei Ärzten gemacht wurde. Oder ist das haben sie schuldfrei gehandelt, weil es nämlich eine rechtmäßige Abtreibung war. Also darum ging es in diesem Fall, aber ich erzähle ihn vielleicht einfach nochmal. Also er spielt im Jahr 2010, es war eine junge Frau, 27 Jahre alt, die schwanger war mit Zwillingen, zwei Mädchen. Und es war schon relativ früh klar, dass eines der Mädchen so schwer geschädigt ist, so schwer hirngeschädigt ist, dass ihre Überlebenschancen eigentlich gegen Null gingen. Also es hieß, dass kaum Hirnmasse vorhanden ist. Sie sollte dann auch Schwierigkeiten beim Schlucken haben und es bestand auch die Gefahr, dass sie ohnehin verstirbt. Und in dieser Konstellation wäre ein Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig gewesen und auch medizinisch geboten.
Also und zwar auch noch nach dem berühmten dritten Monat. Also in solchen Fällen darf man eigentlich auch noch bis in hohe und höchste Schwangerschaftsmonate hinein abtreiben.
Ja, genau, weil das eben so ein krasser Fall war. Das ist eben in 218a relativ deutlich klargelegt. Da gibt es die medizinische Indikation. Da wird deutlich gemacht, wenn die Mutter entweder seelische oder körperliche Leiden davonträgt, dann ist es eben möglich, auch noch bis eben spät abzutreiben. Hier in diesem konkreten Fall hatte man sich da aber dagegen entschieden, schlicht und ergreifend, weil es sonst eine Gefahr gegeben hätte für das andere Mädchen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich tatsächlich also eine hohe Chance hatte, dann auch zu sterben, aber das ist, wir müssen übrigens auch nochmal darauf hinweisen, was ich jetzt hier referieren kann, sind im Wesentlichen Pressemitteilungen des Gerichtes und auch die Presseberichterstattung, aber es gibt natürlich kein voll ausformuliertes Urteil, das macht die Sache dann immer schwieriger. Aber hier war es dann eben so, dass man sich aus medizinischen Gründen entschieden hat, dass Mädchen nicht abzutreiben, einfach um das andere Leben nicht zu gefährden. So, dann ist Folgendes passiert. Also dann setzten eben die Wehen ein in der 32. Schwangerschaftswoche und man hat sich entschieden, einen Kaiserschnitt zu machen, um das gesunde Mädchen rauszuholen, so schnell es eben geht, und hat das getan. Und das zweite Mädchen hat man dann aber, das waren eben zwei Ärzte, um die es hier geht, die wurde noch im Mutterleib mit einer Spritze getötet.
Mhm. Um es mal dort was zu sagen. Auch dasselbe Verfahren war, was man sonst auch angewendet hätte.
Genau, eine Kaliumchlorid-Injektion ist das, was da praktiziert wurde. Und dann ging das eine ganze Weile lang gut. Also das Mädchen also das gesunde Mädchen lebte, das andere wurde dann eben bei der Geburt getötet. Und ich glaube, so wenn ich der Bild-Zeitung glauben darf, und das darf man ja doch wirklich hin und wieder, kam tatsächlich erst wesentlich später, also ich glaube 3 Jahre danach, ja, die Anzeige, eine anonyme Anzeige gegen die beiden Frauenärzte, die in diesem konkreten Fall die Entscheidung und auch die Durchführung gemacht haben.
Aber von einem Mitarbeiter des Krankenhauses, ne? So weit ist es, glaube ich, aufgeklärt.
Genau, es war also vor Gericht mussten sich dann verantworten die leitende Oberärztin, 58 Jahre, und ein inzwischen pensionierter Chefarzt, der eben 73 Jahre alt ist. Und genau, 3 Jahre später kam eben die anonyme Anzeige, dann gingen die Ermittlungen los und jetzt hat das Landgericht Berlin eben sein Urteil verkündet und hat die beiden tatsächlich verknackt. Und zwar die Oberärztin zu 1 Jahr und 6 Monaten auf Bewährung. Er ist auch auf Bewährung verurteilt und zwar zu 1 Jahr und 9 Monaten, weil er als Chefarzt sozusagen, als Chef, ihr Chef, die Sache noch verhindern hätte können.
Und so, zumindest für die Oberärztin, die ja noch beruflich tätig ist, dürfte das Ganze auch noch berufsrechtliche
Folgen
haben.
Genau, richtig. Die könnte eben einfach, wenn das jetzt rechtskräftig wird, ihre Approbation verlieren. So, und jetzt ging es tatsächlich um mehrere juristisch hochinteressante Dinge in diesem Fall. Eben zum einen um die Frage, ja, ist das denn jetzt schon Totschlag nach Paragraph 212 StGB oder ist das noch eine rechtmäßige Abtreibung nach Paragraph 218a StGB? Ja. Mhm. Und da ist eben interessant, dass das übrigens offensichtlich im Strafrecht und im Zivilrecht auseinanderläuft. Beim Strafrecht wird der Punkt eben gesetzt auf den Beginn der Wehen, also auf den Geburtsvorgang. Im zivilrechtlichen Bereich ist sozusagen erst mit Geburt beginnt das Leben.
Mit Abschluss der Geburt beginnt das Leben im Zivilrecht und quasi mit dem Beginn der Geburt, mit dem Beginn der Wehen beginnt es im Strafrecht. Und das macht hier nun tatsächlich mal den entscheidenden Unterschied, denn die Wehen hatten ja begonnen, aber die Geburt war noch nicht abgeschlossen, als dieses Kind getötet wurde.
Genau, und deswegen hatte denn der Richter ziemlich eindeutig festgestellt, also die Rechtslage ist so, wie sie ist, ja, also die Wehen hatten ja schon begonnen, ja, und hier hätte man eben zu diesem Zeitpunkt eben nicht mehr eingreifen können. Das Kind war lebensfähig, ja, das haben Gutachten ergeben. Es hätte alleine überleben können und deswegen war das eben ein Totschlag, so die Meinung des Gerichts. Dann gab es noch andere Dinge, die da zu diskutieren waren, zum Beispiel, ob ein Irrtum vorgelegen hat. Die Ärzte haben eben einfach gesagt, sie sind fest davon ausgegangen, dass sie das durften, dass also sozusagen die Spritze noch im Mutterleib ja appliziert worden war und dass das noch rechtmäßig ist. Das Gericht hat das weit zurückgewiesen, dieses Argument, und hat gesagt, sind das hochkarätige Ärzte und nicht irgendwelche Kurpfuscher vom Lande. Ja, selbst Feld-, Wald- und Wiesenärzte wissen, es ist keine Abtreibung, ein Kind im offenen Mutterleib tot zu spritzen, keine Abtreibung, sondern eben Totschlag. So war das Argument des Richters.
Ja, ich meine, so ist es ja auch, wobei interessanterweise, dass ja eigentlich im Strafgesetzbuch nirgends so eindeutig steht, dass der Beginn des Lebens eben mit Beginn der Eröffnungswehen irgendwie stattfände. Das hat man irgendwann mal so beschlossen. Ich glaube, aus irgendeiner Rückschluss aus 217 soll sich das sinngemäß ergeben, 217 StGB. Aber tatsächlich in einem Fall wie diesem, sage ich mal, ich kann schon verstehen, warum man es so gemacht hat. Ja.
Also, warum man was so gemacht hat?
Naja, warum man eben nicht, also ich meine, warum man eben nicht den ja so legalen haben, Weg gewählt hat, dass einfach einen Tag vorher, vor Beginn der Wehen, im Mutterleib dann rechtmäßigerweise abzutreiben, sondern halt diesen einen Tag mehr wartet, weil da halt noch ein zweites Zwillingskind ist. Ne? Das ist natürlich insofern eine ungünstige Konstellation, einfach wahrscheinlich auch eine, zu der es jetzt nicht so oft kommt, dass man einen eigentlich legitimen Fall der Spätabtreibung hat, die dann aber halt nicht so vollzogen werden kann, weil da noch ein zweites Zwillingskind ist, das dann in Mitleidenschaft gezogen würde und so. Ist eine schwierige Situation. Andererseits, irgendwo muss man die Grenze natürlich auch wirklich mal ziehen. Ja, ich meine, sonst kann man, warum nicht auch noch 5 Minuten nach der Geburt, ja, um es jetzt mal so etwas übertrieben zu sagen. Also irgendwo muss sie natürlich verlaufen. Und das ist schon die seit nun Jahrzehnten irgendwie eigentlich tatsächlich unter Strafrechtlern allgemein akzeptierte Grenze, dass es eben mit Beginn der Wehen sei. Und dann, ja.
Offensichtlich war dem Gericht das selbst nicht ganz geheuer, denn sie haben ja einen minderschweren Fall des Totschlags angenommen, also Paragraph 213, der eigentlich ja andere und auch wirklich ganz bizarre oder schwerwiegende Konstellation auch erfasst, der wo jemand so gereizt wird durch die getötete Person, dass er sozusagen gar nicht mehr weiß, was er da eigentlich tut. Das ist so der klassische Fall des 213, ja. Und ansonsten sind da noch sonstige Fälle vorgesehen, ja, wo das mal zum Tragen kommen kann. Ja, hier hat sich offensichtlich die Kammer dazu entschlossen, das anzunehmen. Also im Grunde genommen, ja, hier auch so eine Art salomonische Lösung oder zumindest ein Versuch. Aber da kann man schon sagen, den Ärzten wird das nicht genug sein. Die werden wahrscheinlich in Revision gehen, denn es ist ja in der Tat auch ein sehr grundsätzlicher Fall, der Gott sei Dank wahrscheinlich nicht so häufig stattfindet, nicht so häufig entschieden werden muss, aber doch in diesem konkreten Fall ja um etliches geht. Ne? Das muss man ja sagen. Also der Vorwurf des Totschlags ist ja wirklich ein sehr gewichtiger und ich kann gut verstehen, dass sie versuchen, sich dagegen zu wehren.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann so, zu diesem erbaulichen Thema noch was oder kommen wir zum nächsten?
Kommen wir zu Franco A. Mhm. Genau, ganz andere Richtung. Hier geht es eben um den rechtsradikalen Bundeswehrsoldat, Oberleutnant, 29 Jahre alt, der vor 2,5 Jahren den Weg in die Medien fand. Und zwar auch da wieder eine komplett absurde Konstellation. Das haben wir in solchen Zusammenhängen öfter mal. Also der Typ wurde in Wien festgenommen, nachdem er eine Pistole abholen wollte, die er in einer Flughafentoilette deponiert hatte, ja, was man eben so macht. Und da ist er irgendwie auffällig geworden. Dann hatte man ihn, ist man ihm habhaft geworden und hat sich ein bisschen genauer angeguckt, was dieser Typ eigentlich gemacht hat. Und dann stellte sich eben tatsächlich raus, dass er also eine klar nationalistische, antisemitische Gesinnung hat. Er hatte schon seine Magisterarbeit, seine Masterarbeit mit völkischen Thesen durchsetzt und hat aber vor allen Dingen, und das hat eben für Wirbel in den Medien gesorgt, ein bizarres Doppelleben geführt. Ja, also tagsüber war er eben Soldat und in seiner Freizeit gab er sich als syrischer Flüchtling aus, ja, und ließ sich unter dem Namen David Benjamin beim Bundesamt, beim BAMF registrieren. Und hat dann auch Sozialleistungen beantragt und auch abgesahnt. Also es war wirklich absurd und hatte dann vor allen Dingen Fantasien, ja, hier mal zu einem großen Schlag auszuholen und gegen Politiker, namhafte Politiker, einen Anschlag zu verüben. Also im Gespräch war Claudia Roth, die grüne Politikerin, oder auch der damalige Justizminister Heiko Maas war auf seiner Abschussliste, auch Menschenrechtsaktivisten standen drauf, die hat er eben observiert und ausgespielt, hatte so Pläne dazu gemacht und hatte vor allen Dingen ja Pistolen, Gewehre und Sprengsätze von der Bundeswehr gehortet. Ja, auch ganz abstrus, wie das eigentlich funktionieren kann. Ja, offensichtlich an jeder Buchhaltung der Bundeswehr vorbei hatte er sich die Dinge zu Hause deponiert. Ja, und hatte eben an einem perfiden Terrorplan gearbeitet, mutmaßlich muss man sagen. Ja. Also all das sind ja jetzt im Grunde genommen die Vorwürfe, denen er sich stellen muss. Und schon sozusagen das Vorverfahren ist sehr kompliziert. Ja. Also es ist, die Anklage ist schon seit einer geraumer Zeit erhoben, aber bis jetzt haben sich die Gerichte gestritten, ob die überhaupt zugelassen wird und vor welchem Gericht das Ganze verhandelt wird. Und das ist jetzt die Sachlage, die der BGH zu entscheiden hatte. Der hatte, denn das Oberlandesgericht Frankfurt mit seinem Terrorsenat, ja, Staatsschutzsenat, hatte die Anklage seinerzeit abgelehnt. Ich glaube, das war im Jahr 2018, haben die festgestellt, wir sind gar nicht zuständig, denn es ist Franco A. tatsächlich einiges vorzuwerfen, aber eben kein Terroranschlag. Also jedenfalls sind die Beweise.
Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ist, glaube ich, der Paragraph, um den es dann geht.
Der Generalbundesanwalt hatte ihn wegen Terrorverdachts angeklagt, also konkret wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz. Und außerdem kam noch Diebstahl und Betrug hinzu, ja, das eben wegen dieser Sozialleistung, die der da ergaunert haben soll. Ja. Muss man ja sagen. Also der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Frankfurt hat die Anklage abgewiesen, und zwar mit Hinweis auf die strenge Rechtsprechung des BGH. Übrigens nicht ganz uninteressant in früheren Sachen. Hier offensichtlich fühlte sich der BGH unverstanden und hat ja jetzt das Oberlandesgericht korrigiert. Ja, aber jedenfalls dato, also im Jahr 2018, hat das Oberlandesgericht den BGH so verstanden, dass es wirklich extrem eng auszulegen ist, wann von so einer Vorbereitung überhaupt ausgegangen werden kann. Ja, und zwar sagen die ja dann eben mit Hinweis auf den BGH, er muss eben fest zur Begehung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat entschlossen gewesen sein. Und dann prüfen sie so durch und sagen, naja, also klar, hier gab es eben diverse Hinweise darauf, dass der Angeschuldigte da schon voll dabei war, dass er das auch wollte, hatte eben Tatort, Tatmittel und Tatopfer schon hinreichend konkretisiert, hatte sich auch die Schusswaffen besorgt, das alles spricht eben dafür, dass er fest entschlossen ist, aber, und jetzt kommt es, tatsächlich hat er es ja nicht gemacht, also zwar weder vor seiner Entlassung noch danach hat er, obwohl er ja alles beisammen gehabt hat, ja, also alle Informationen und alle Mittel, die er dazu braucht, hat er das nicht umgesetzt, ja. Und daraus lässt sich eben schließen, er sei doch nicht so wild entschlossen gewesen.
Ja, das finde ich aber eine ganz bizarre Argumentation. Also ich kann mich noch erinnern, als dieser Straftatbestand eingeführt wurde, ist jetzt auch erst ein paar Jahre her, da haben natürlich viele Strafrechtler und ja auch nachvollziehbarerweise kritisiert, dass sie gesagt haben, dass ist eine Vorverlagerung der Strafbarkeit. Hier wird ja quasi, das grenzt ja schon an Gesinnungsstrafrecht. Wir bestrafen ja bei dieser Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Leute, die eigentlich eben noch gar nichts gemacht haben, sondern eben nur Vorbereitungen getroffen haben. Und das widerspräche doch eigentlich gerade dem Geiste des Strafrechts und so weiter. So, diese Kritik hat sich aber offensichtlich nicht durchgesetzt, denn der Straftatbestand wurde ja nun mal gesetzt und wird auch gelegentlich angewendet. Und dann kann es aber doch nicht Teil der Argumentation sein, zu sagen, naja, aber weil er es nicht ausgeführt hat, hat er es auch nicht wirklich machen wollen und deshalb hat er es auch nicht vorbereitet. Also das scheint mir irgendwie, ein Zirkelschluss ist auch nicht das richtige Wort. Ich weiß nicht genau, wie diese logische Figur heißt, die hier zur Anwendung kommt, aber sie scheint mir nicht so ganz treffend zu sein. Und der BGH scheint das ja ähnlich zu sehen, zumindest lässt er das Ganze jetzt mal zur Hauptverhandlung zu, was natürlich noch nicht heißt, dass es dann auch letztlich zur Verurteilung kommt.
Das ist übrigens auch da wieder, müssen wir leider sagen, also da haben wir noch nicht mal eine Pressemitteilung des BGH. Ne? Da halten sie sich bei solchen Dingen immer sehr bedeckt. Da können wir jetzt also nicht nachvollziehen, was sie konkret jetzt dem Oberlandesgericht vorgeworfen haben. Das vielleicht nochmal als wichtigen Hinweis. Aber offensichtlich bewerten sie die Sache anders. Es war ja übrigens auch so, dass, um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, das Oberlandesgericht Frankfurt hatte die Sache dann verwiesen ans Landgericht Darmstadt. Er hat gesagt, okay, also hier ist nicht der Staatsschutz betroffen. Ja, deswegen sind wir raus aus der Nummer. Aber natürlich gibt es ja etliche andere Vorwürfe noch, die geklärt werden müssen im Rahmen einer Hauptverhandlung, haben es deswegen dem Landgericht Darmstadt zugeschustert. Und jetzt bekommen sie es eben wieder. Jetzt hat das Ganze doch wieder den gewichtigen Rahmen einer staatsgefährdenden Aktion, ja, die eben in besonderen Umständen dann eben verhandelt werden muss. gibt es ja auch noch stärkere Sicherheitsmaßnahmen und so weiter und so fort. Das wird sich jetzt vor dem Oberlandesgericht Frankfurt vollziehen, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Ne? Das wird jetzt noch ein Weilchen dauern. Wie gesagt, wir sind jetzt erst in der Phase, wo die Anklage tatsächlich zugelassen wird. Jetzt klar ist, es muss vor dem Oberlandesgericht Frankfurt passieren und dann muss die mündliche Verhandlung auch erstmal beginnen. Deswegen ist das hier auch erst nur noch mal ein Zwischenschritt, aber ein doch so gewichtiger. Und auch hier wurden wir übrigens wieder von Hörern darauf hingewiesen. Herzlichen Dank dafür. Deswegen wollten wir das mal vorstellen.
Ja, genau. Kommen dann jetzt noch nach Polen, wo wir fast nahtlos anknüpfen können, nämlich nicht an die letzte, aber an die vorletzte Folge. Diejenigen von euch, die es gehört haben, werden sich erinnern, dass ich dort diese Problematik des zunächst heruntergesetzten, dann aber optional auch doch wieder hochsetzbaren Rentenalters geschildert habe für polnische Richter an ordentlichen Gerichten und gesagt habe, naja, der Entscheidung des EuGH, die wir da also in Folge 95 besprochen haben, lag noch die Konstellation zugrunde, dass der polnische Justizminister diese Entscheidung treffen könne. Inzwischen sei das aber ohnehin anders. Inzwischen gäbe es da so ein eigenes Gremium. Und die jetzige Entscheidung des EuGH, die betrifft dieses Gremium. Also, um erstmal den Übergang irgendwie herzustellen. Dieses Gremium heißt Disziplinarkammer und es gibt daneben auch noch ein zweites Gremium, das heißt Landesjustizrat. Und diese beiden Gremien stehen hier quasi im Mittelpunkt dieses aktuellen Verfahrens. Man kann sich das etwas vereinfacht so vorstellen, dass der Landesjustizrat für die Anstellung von Richtern und die Disziplinarkammer für ihre Abberufung oder sonstige Disziplinarmaßnahmen und auch noch ein paar andere Dinge zuständig ist. Beides also Gremien, über die sich natürlich die Justiz durchaus beeinflussen lässt. Einerseits, indem man eben gezielt linientreue Richter berufen lässt über den Landesjustizrat oder natürlich auch, indem man eben Leute, die einem nicht passen, abschießen lässt über die Disziplinarkammer. So zumindest die Befürchtung. Und diese Disziplinarkammer, die wurde überhaupt erst 2018 gegründet. Das ist also eine sehr neue Geschichte. Und mindestens 12 der 16 Richter der Disziplinarkammer sind auf die eine oder andere Weise von der Regierungspartei gestellt. Ja, also das.
Kurze Zwischenfrage, sag mal, trügt sie der Eindruck, dass hier der EuGH extrem schnell entschieden hat? Oder ist das.
Ja, es läuft schon ein bisschen. Also dieses andere Verfahren, über das wir vor zwei Wochen sprechen, da hat er sich halt etwas mehr Zeit gelassen, würde ich eher sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass Polen binnen zwei Wochen dieses System umgestellt hätte, sondern die Verfahren, die liefen halt einfach parallel.
Und dann wurde einfach dieses Disziplin, weil du hast ja eben gesagt, diese Kammer wurde 2018 überhaupt erst ins Leben gerufen und dann schwupp landet sowas dann auch postwendend.
Ja gut, das wurde dann halt sehr schnell zum EuGH getrieben. Ich glaube halt eben auch von den polnischen Gerichten im Wissen, also das ist hier eine Vorlage, das sind ehrlich gesagt sogar mehrere Vorlagen, die zu einem Verfahren verbunden wurden, mehrere polnische Vorlagen. Und die polnischen Gerichte, die sind natürlich auch darauf aus, sage ich mal, diesen Entwicklungen Einhalt zu gebieten, bevor da überhaupt keine Richter mehr Dienst tun, die nicht von der PIS auf die eine oder andere Weise bestellt wurden oder abhängig sind. Beispielsweise die Präsidentin des obersten polnischen Gerichts, Klammer auf, außerhalb des Verfassungsgerichts, Klammer zu, ich weiß ehrlich gesagt leider nicht genau, wie sich ihr Name ausspricht, aber Malgorzata Gersdorf nenne ich es jetzt einfach mal, in der Hoffnung, dass das passt, die scheidet halt auch nächstes Jahr aus. Ja? Also insofern ist da auch vielleicht eine gewisse Eile vonnöten. Gut, also diese Disziplinarkammer, wie gesagt, 2018 gegründet und mindestens 12 der 16 Richter, die da drin sitzen, haben irgendwie Verbindungen in der einen oder anderen Form zur Regierungspartei. Und den Landesjustizrat, den gab es früher auch schon. Ja, der wurde allerdings, wurden sämtliche Mitglieder davon ebenfalls 2018 vorzeitig entlassen und anschließend neue Mitglieder berufen. Und auch da sind 23 von 25 mit engen Verbindungen zur PIS. Also, oder was heißt mit mal mehr, mal weniger engen Verbindungen, aber jedenfalls mit den Stimmen der PIS dahin gelangt. So. Mhm. Und das lässt natürlich die Sorge begründet erscheinen, dass diese beiden Gremien letztlich irgendwie Vollstreckungsorgane der Regierungspartei sind und auf diesem Wege die Justiz gefügig gemacht werden soll. Und der EuGH nun stellt zunächst mal fest, dass polnische Bürger, und das ist ja immer so das Mittel, über das er da überhaupt erstmal rankommt an diese Rechtsfragen, das Recht auf eine unabhängige, unparteiliche Rechtsprechung hätten, einerseits aus der Europäischen Grundrechtecharta und andererseits aus einer EU-Richtlinie. Polnische Gerichte hätten ja insbesondere auch EU-Recht auszulegen und deshalb sei er da insoweit auch zuständig, der EuGH. So, und nun, ja, schaut er sich also diese beiden Gremien an. Man denkt ja, wenn ich es gerade so hört, wie ich es geschildert habe, das eine wurde 2018 gegründet, das andere 2018 geschasst und neu besetzt. Also es stinkt ja wohl zum Himmel. Aber da ringt er sich nicht zu so einer ganz klaren Entscheidung durch, sondern er sagt, die bloße Tatsache, dass die Mitglieder dieser Gremien von der Regierung gestellt sind, respektive dann mit den Stimmen des Parlaments, aber auch dort hat die PIS ja die Mehrheit, wäre jetzt für sich genommen noch nicht notwendigerweise europarechtswidrig. Und da fällt einem dann ja auch immer Deutschland ein, wo schließlich die Bundesrichter eben auch mit den Stimmen der Abgeordneten an die diversen Bundesgerichte gelangen, ohne dass man Deutschland irgendwie jetzt als rechtsstaatlich defizitär ansehen würde. Aber, sagt der EuGH, es müssten natürlich schon noch alle anderen Faktoren, die hier so eine Rolle spielen, also Möglichkeiten der PIS auf diese Gremienmitglieder auch nach ihrer Ernennung Druck auszuüben, Formen der Entscheidungen und das Ausmaß, in welchen diese vielleicht unplausibel wirken, die konkreten Befugnisse, die diese Gremien im jeweiligen Einzelfall haben und so weiter. Das alles müsse also Teil einer Gesamtabwägung sein, deren Ergebnis der EuGH aber nicht selbst verkündet, sondern dem vorliegenden polnischen Gericht überlässt. Ja, also letztlich, deshalb wurde diese Entscheidung auch unmittelbar darauf von beiden Seiten als Sieg präsentiert. Ja, die Kritiker dieser Reformen sagen, naja gut, der EuGH spricht es nicht selber aus, aber er legt uns quasi alle Argumente schon in den Mund und wir müssen jetzt nur noch das eben entsprechend machen. Und die Regierung sagt, na, der EuGH hat hier ja nichts im Ergebnis nichts als europarechtswidrig bezeichnet. Ja, das steht also aus, das oberste polnische Gericht wird aller Voraussicht nach nun dann seinerseits zu dem Ergebnis kommen, ja, es ist europarechtswidrig, was ihr hier gemacht habt mit diesen beiden Gremien. Aber dann darf man wohl davon ausgehen, dass dieser Streit in Polen zum Verfassungsgericht wandert. Das Verfassungsgericht ist inzwischen linientreu. Das Verfassungsgericht dürfte also insoweit die Regierung stützen. Was dann dabei letzten Endes rumkommt, wahrscheinlich ziemlich wenig, ja, ehrlich gesagt. Also man weiß es nicht. Aber ich finde es schon misslich, denn es wäre eine Gelegenheit gewesen für den EuGH, hier ein Machtwort zu sprechen. Auch da ist zwar natürlich nicht vollständig klar, was dann die Folge davon gewesen wäre. Aber zumindest hätte es die Richter des obersten Gerichts in eine weniger missliche Lage gebracht, ja. Und vielleicht doch etwas mehr Gewicht gehabt. Der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen hatte das auch noch so gesehen. Und der EuGH in dieser Entscheidung, die wir in Folge 95 vorgestellt haben, hatte das ja auch noch so gesehen im Hinblick auf diese Lösung mit dem Justizminister. Ja, nur, dass das nicht mehr relevant war, weil das System jetzt inzwischen umgestellt wurde. Aber weißt du, also da hielt er es ja augenscheinlich für möglich und auch richtig, diese Sachentscheidung selbst zu treffen und hat keine Notwendigkeit erkannt, da nur Argumente aufzulisten und zurückzuverweisen.
Stellt man da eine gewisse Ermüdung fest?
Tja.
Oder ist es umgekehrt der Versuch, die polnische Justiz auch in ihren eigenen Angelegenheiten mit einzubinden und durch die Überantwortung da zur Raison zu bringen?
Ich weiß, es ist, glaube ich, der Wunsch, auf Polen insoweit Rücksicht zu nehmen, dass man jetzt nicht die eigenen Kompetenzen als EuGH nicht überstrapaziert und so mit so formalen Bekundungen wie, ja, die bloße Berufung von Richtern durch Parlamentarier ist ja nicht unbedingt was Schlimmes und so weiter, denen so ein bisschen Genüge zu tun oder die nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Aber ich halte es ehrlich gesagt für einen Fehler. Also ich glaube, vor allen Dingen dieses ganze diese ganze Suada zieht sich ja nun wirklich schon seit Jahren hin, ja. Mit sehr dürftigen Ergebnissen. Und das war mal ein relatives Herzstück dieser Reform, das hier gerade zur Entscheidung anstand. Und dann letztlich keine eigene Entscheidung zu treffen, finde ich ehrlich gesagt schwach. Aber ja. Gut.
Das so kann man ja auch mal so stehen lassen jetzt, ja. Konstantin, als...
Ja.
Als Fazit,
genau.
Zwischenfazit in
ja.
Folge 97 des
Podcasts
Podcast und auch der, der polnischen
Justizen. Wir hatten die, glaube ich, in einer der allerersten Folgen, hatten wir die auch schon mal. Gut, wir kommen noch zu einem innerdeutschen Thema.
Ja, das elektronische Postfach für Anwälte. Und das sollte, weiß Gott, wirklich nicht nur Anwälte betreffen, und auch nicht nur die normale Bevölkerung, weil sie womöglich mal betroffen sein könnte, weil sie Mandanten sind oder so, sondern schlicht und ergreifend, weil man ja schon diese Bemühungen hier sehen kann in der Berufsgruppe der Anwälte als, ja, als Vorboten dessen, was einem in der Zukunft bei Digitalisierung und elektrischen Postfächern noch so drohen kann. Ja. Ne? Denn man muss ja sagen, die Anwälte sind hier, was sozusagen rechtssichere E-Mail-Verkehr angeht, ja Vorreiter, ja, so groteskes klingen mag im Jahr 2019. Hier werden so Exempel statuiert, hier versucht man einen vernünftigen, rechtssicheren und ja, elektronischen Verkehr hinzukriegen und scheitert einfach seit mehreren Jahren schon. Ne?
Ja, gut, das ist jetzt ein sehr positives Framing, was du dem Ganzen verliehen hast. Also ich glaube, die meisten Anwälte haben einfach nur, ja.
Ich habe versucht, die Bedeutung dessen klar zu machen. Ne?
Also vielleicht erstmal für diejenigen, die jetzt mit Anwaltskommunikation nicht so viel zu tun haben im Alltag, ne? Dieses elektronische Anwaltspostfach, nach mehrfacher Verschiebung ging es Anfang 2018 ans Netz. Alle deutschen Anwälte sind verpflichtet, darüber jedenfalls Nachrichten entgegenzunehmen und perspektivisch, aktuell geplant ab 2022, vorbehaltlich weiterer Verschiebung.
Ist ja noch ein Weilchen hin.
Werden sie dann auch verpflichtet sein, es auch aktiv beispielsweise zum Erheben von Klagen und Ähnlichem zu nutzen. Optional können sie das eben auch heute schon tun. Und an sich ist das ja auch irgendwie eine sinnvolle Sache. Nur, wie das so ist, wenn IT-Projekte vom Staat irgendwie ausgerufen und gemanagt werden, dann endet es in Deutschland gerne mal im Desaster. Man kennt das beispielsweise von diesem DE-Mail, das ist schon viele Jahre her, aber das war ja irgendwie so der Inbegriff eines Rohrkrepierers.
Und aber kann man denn sagen, dass das hier konkret der Staat ist?
Naja.
Denn organisiert wurde es ja von der Bundesrechtsanwaltskammer, ne?
Ja, aber unter Rechtsaufsicht des Bundesjustizministeriums. Und
aber die Anwälte legen ja immer so wahnsinnig viel Wert drauf, dass es irgendwie die Selbstverwaltung ist und so weiter.
Ja, gut, stimmt schon. Es allein dem Staat anzulasten, wäre auch ein bisschen unfair.
Ja, das wäre zu gemein.
Also jedenfalls, die Bundesrechtsanwaltskammer hat das eben ausgeschrieben. Das Ganze war dann wirklich, also hatte viele Stationen, an denen es immer wieder verschoben werden musste, immer wieder Dinge nicht geklappt haben, wurde teurer als geplant, hat länger gebraucht als erhofft. Ist jetzt, wie gesagt, seit Anfang 2018 am Netz, aber immer noch augenscheinlich mit vielen, ja, sowohl Komfortdefiziten als auch Bugs, Nachrichten gehen gerne mal nicht durch, all solche Dinge, das wäre ja schon unschön genug, aber vor allen Dingen gibt es eben eine Gruppe von Anwälten, die sagt, nicht nur, dass das schlecht zu bedienen und teuer ist, sondern es ist auch nicht sicher. Die Nachrichten, die hierüber verschickt werden, sind eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt, sondern tatsächlich, und das bestreitet auch die Bundesrechtsanwaltskammer nicht, funktioniert das System so, dass die Nachrichten zwar schon verschlüsselt sind, aber für alle Anwälte in Deutschland ist deren jeweiliger Schlüssel, mit dem sich dann ihre Nachrichten entschlüsseln lassen, an einer zentralen Stelle hinterlegt. Und zwar in einem Rechenzentrum der Betreiberfirma, was zumindest derzeit noch Artus ist. So, die liegen da natürlich nicht einfach offen rum, sondern die sind in einem sogenannten Hardware Security Module gespeichert. Das ist so ein Modul, was also ganz besonders stark gegen etwaige Hackerangriffe oder sonstige Formen des illegitimen Zugriffs gesichert ist. Mit gutem Grund, denn wer da tatsächlich rankäme und an die Schlüssel der Anwälte käme, der könnte halt potenziell die gesamte deutsche Justizkorrespondenz lesen. Und das wäre ja nun schon wirklich ein ziemlich, naja, ein Eingriff, der sozusagen auch über das Geheimhaltungsinteresse des einzelnen Mandats hinausginge.
Hätte auch viel zu tun, ne? Aber
hätte auch viel zu tun, aber sozusagen, das wäre natürlich irgendwie für den Standort Deutschland schon eine Vollkatastrophe. Und die Kläger haben also gesagt, das alles ist erstens einfach unsinnig, denn es gibt ja nun mal echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der es eben gerade keinen Single Point of Failure gibt, keine Sollbruchstelle, sondern bei der wirklich nur die beiden an der Kommunikation jeweils beteiligten Stellen über den Schlüssel verfügen. Die BRAC hat immer gesagt, ja, das sei aber beim BEA, wäre das nicht möglich gewesen, weil es so Vertretungsregeln gäbe. Es soll ja mitunter auch möglich sein, dass eben, wenn der A dem B eine Nachricht schreibt, dass dann nicht nur der B die lesen kann, sondern vielleicht auch noch seine Sekretärin C und seine Urlaubsvertretung D. Und das ließe sich nur realisieren, wenn man diese Schlüssel an einer zentralen Stelle irgendwo hat und dann quasi so umschalten kann, zeitweise, dass der B dann sagen kann, so jetzt bitte auch C und D dürfen jetzt zeitweise auch ran. Ja. Das wird von vielen Technikern bestritten und soweit ich es beobachten oder beurteilen kann, vielmehr stimmt es auch einfach nicht. Aber nun jetzt vor Gericht also war jedenfalls die Argumentation der Kläger, naja, die hatten so ein bisschen schwierigen Stand, ja, denn in der Bundesrechtsanwaltsordnung steht halt nur, dass ein sicheres Verfahren eingerichtet werden soll. Und in der Zivilprozessordnung steht, dass die über das Anwaltspostfach verschickten Nachrichten gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen sind. Und dann sagt die BRAC, also die Bundesrechtsanwaltskammer, naja, das machen wir ja, wir schützen die, das ist ja alles verschlüsselt. Dieses Hardware Security Module ist auch überhaupt nicht zu erreichen. Das ist da auch in einem, also mit etlichen dann auch, was weiß ich, Sicherheitsleuten davor, Kameras und alles Mögliche. Also es ist, sie sagen, es ist halt vielleicht theoretisch möglich, daran zu kommen, aber praktisch ausgeschlossen. Jedenfalls ist es gesichert. Und dem ist jetzt auch der Anwaltsgerichtshof gefolgt. Der sagt halt auch, Sicherheit ist ein relativer Zustand der Gefahrenfreiheit.
Ja, das hat er auch schön gesagt.
Ja, das
ist was dran.
Ja, es ist sicherlich was dran. Was halt so ein bisschen.
Aber ich kann mir vorstellen, die Entscheidung ist auf viel Kritik gestoßen, ne?
Ja, naja, also jedenfalls in den einschlägigen Kreisen. Ich glaube, ein Großteil der Anwaltschaft, wie auch überhaupt ein Großteil der Bevölkerung, interessiert sich dafür nicht wirklich und die sind einfach froh, wenn ihre Nachrichten ankommen und es ist denen egal oder sie kennen auch die technischen Feinheiten nicht so genau oder können auch nicht so genau beurteilen, wie groß das Risiko durch diese zentrale Speicherung der Schlüssel nun eigentlich ist. Was ich noch ganz interessant fand, so aus rechtlicher Sicht, ist, dass die Kläger sich auf eine Art Durchführungsverordnung zum elektronischen Anwaltspostfach berufen haben, in der eigentlich, oder was heißt eigentlich, in der vorausgesetzt ist, dass das elektronische Anwaltspostfach eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hätte, was es ja nun gerade nicht hat. Und das Gericht sagt, naja, die Tatsache, dass das da so drin steht in der Verordnung, das geht aber doch bestimmt nur darauf zurück, dass die Bundesrechtsanwaltskammer lange Jahre das in der Tat immer so behauptet hat, obwohl es nicht stimmte und nie gestimmt hat. Inzwischen behauptet sie es jetzt auch nicht mehr. Quasi die zuständigen Beamten im Ministerium, als sie diese Durchführungsverordnung verfasst haben, die hätten sich insoweit wohl auf die Verlautbarungen der Bundesrechtsanwaltskammer gestützt. Aber das sei quasi kein Ausdruck des eigenen Willens des Ministeriums, dass es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein müsste, sondern nur eine Übernahme des insoweit unzutreffenden Marketings der BRAC. Ach so. Und deshalb würde das eben auch nicht weiter schaden, wenn es nun nicht so sei. Ja. Das überzeugt mich nicht restlos. Ja. das ist eines dieser Verfahren, das von der Gesellschaft zur Freiheitsrechte auch mitbetrieben wird. Das Ganze wird zum BGH gehen und dann werden wir nochmal das Vergnügen haben, glaube ich. Aber dieses kleine Update wollten wir euch schon mal geben.
So, und jetzt sind wir beim gerechten Urteil, oder?
Genau. Das gerechte Urteil kommt aus Frankfurt, oder?
Ja.
Unsere Stadt.
Genau, Oberlandesgericht Frankfurt schon wieder. Stell ich es eigentlich vor oder du?
Ich dachte.
Ja, ne? Weil du guckst jetzt hier gerade so aufmerksam und so ready to go.
Nee.
Okay, aber dann mache ich. Es ging nämlich über die Verkehrsüberwachung durch private Dienstleister. Ja, also tatsächlich ist es so, dass in hessischen Gemeinden die Blitzer von Mitarbeitern betrieben werden von privaten Unternehmen. Das ist überraschend.
Kann man so sagen. Ja.
Es ist überraschend. Deswegen ist es eben auch das gerechte Urteil und es ist vor allen Dingen auch rechtswidrig, ja. Und zwar schon seit ziemlich geraumer Zeit. Also ich finde, dieses OLG-Urteil haut ziemlich rein wie ein Hammer, nämlich, also der Sachverhalt war ziemlich banal, denn es hat sich jemand, also hat ein Bußgeld bekommen, ne, wegen zu hoher Geschwindigkeit. Und dagegen, das muss man vielleicht einfach mal sagen, ist ja nicht zu sagen, ja. Also es ist ja echt auch wünschenswert, dass da durchgegriffen wird, dass es Verkehrskontrollen gibt und in den Rasern es an den Kragen geht. Aber das muss natürlich alles rechtsstaatlich vernünftig verlaufen und in geordneten Bahnen. Und offensichtlich haben sich einige Kommunen da Hilfe eben von privater Hand geholt und das sozusagen ausgelagert, obwohl das ja durchaus ein sehr lukrativer Geschäftszweig auch für die Kommune eben selber natürlich sein kann. Deswegen ist eigentlich auch gar nicht einzusehen, warum da nicht Behördenmitarbeiter dafür eingesetzt werden. Und hier ist eben so ein Mensch, der da mit einem Bußgeld bedacht wurde, dagegen vorgegangen und war jetzt eben tatsächlich in unteren Instanzen schon erfolgreich und jetzt eben auch vor dem OLG Frankfurt, die eben relativ trivial gesagt haben, dass die Verkehrsüberwachung durch private Dienstleister eben gesetzeswidrig ist, ja, und nur dann passieren kann, wenn es eine rechtliche Grundlage, eine gesetzliche Grundlage gibt, ja, und dass dem, weil es die eben nicht gibt, diese Bußgeldbescheide eben nicht erlassen werden dürfen. So. Ja. Und das Ganze reicht eben zurück, also tatsächlich die Verkehrsüberwachung in diesem konkreten Ort ist eben tatsächlich seit dem 23.03.2017 unzulässig. Mhm. Ist schon auch ein ziemlicher Knaller dafür, dass es vielleicht so ein bisschen auch ins Gesicht springen könnte.
Ja, naja gut, ich meine, es gibt ja schon so die Figuren des Beliehenen, ja, und Verwaltungshelfers und wie das alles heißt. Also in Fälle, wo Verwaltungsaufgaben in einem bestimmten Rahmen von Privaten erledigt werden dürfen, aber hier augenscheinlich nicht. Ich finde es auch jedenfalls mal vom Ergebnis erfreulich, weil ich finde, es ist so eine neue Eskalationsstufe dieser unseligen Entwicklung, dass eben Verkehrsüberwachung nicht mehr in erster Linie unter Gesichtspunkten der Gefahrenabwehr betrieben wird, sondern einfach zur Einnahmengenerierung.
Wobei die Grenze da schon wirklich sehr schwer zu ziehen ist. So einen erzieherischen Charakter hast du ja eigentlich immer.
Ja, naja, schon, klar. Aber damit jetzt auch noch eine externe Firma zu beauftragen, finde ich, hat schon so ein gewisses Geschmäckle. Und sie haben es ja in Frankfurt auch im Routenverkehr gemacht. Ne? Also Knöllchen, die da quasi verteilt wurden, das geschah ebenfalls, zumindest teilweise, ich weiß nicht, ob es vollständig war, durch private Dienstleister. Und da will das OLG dann demnächst noch ein zweites Urteil zu fällen, ob dies denn ebenfalls unzulässig ist oder ob da möglicherweise andere Maßstäbe greifen.
Ja, also der Hinweis, dass so etwas nur durch eigene Bedienstete mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden kann. Mhm. So, und alle, die sich jetzt gewehrt haben, tatsächlich gegen ihre Bußgeldbescheide, haben Glück gehabt.
Mhm. Aber wahrscheinlich auch nur die, weil es bei den anderen bestandskräftig geworden ist.
So würde ich mal jetzt spontan die Sache einschätzen. Wer andere Hinweise hat, kann sie gerne uns zur Kenntnis gereichen. Und zwar wo,
mein lieber Konstantin? Ja, am besten unter blogs.faz.net/Einspruch, wo ihr zu jeder Folge Kommentare hinterlassen könnt. Im Übrigen könnt ihr uns natürlich auch in der Apple Podcasts App sagen, wie es euch gefallen hat, oder auf Twitter, wo wir beide immer viel zu viel Zeit verbringen, ich besonders. Und ansonsten würde es uns freuen, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet und vielleicht am 12.12. in München vorbeikommt.
Ja, bis dann, noch eine schöne Restwoche. Tschüss.
Ciao.